Hey, ich bin Mirko Becker und das ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die zu Frankfurts Geschichte ihr ganz eigenes, individuelles, aber super wichtiges Puzzleteil beizutragen haben. Heute bei mir zu Gast ist endlich mal wieder Andrea Jansen. Sie ist die geschäftsführende Vorsitzende der Freunde Frankfurts, ein Verein, der sich unter anderem damit beschäftigt, Frankfurts Geschichte, Kunst und Kultur zu fördern und sich für den Erhalt von bedeutsamen Baudenkmälern einzusetzen. Mit Andrea habe ich bereits in der 4. Folge dieses Podcasts über das US-amerikanische Sperrgebiet Ende der 1940er Jahre gesprochen. Damals wurden große Teile der Stadt umzäunt und waren für die Bevölkerung nicht mehr zugänglich. Das war total spannend und ich kann euch nur empfehlen, da gerne mal reinzuhören. Andrea, die hat aber noch viel mehr Spannendes aus Frankfurts Geschichte parat und natürlich greife ich das nur zu gerne ab. Heute beschäftigen wir uns daher mit der Badetradition am Main, denn diese Tradition existierte für viele Jahre und unzählige Badeschiffe tummelten sich in den warmen Monaten am Mainufer. So selbstverständlich das damals war, so kurios mag der Gedanke heute klingen. Und weil der Kontrast eben genau so groß ist, reden Andrea und ich da heute drüber. Über das Baden am Main, wie alles begann und wie alles endete. Lieber Andrea, schön, dass du wieder hier bist zur neuen Folge. Heute reden wir über die Badekultur am Main, mit der hast du dich ja neben dem Sperrgebiet, was wir vor einigen Folgen schon mal besprochen hatten, auch beschäftigt. Mhm. Und so meine Frage am Anfang ist ein bisschen, wie kam es dazu, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast?
Also der erste Grund ist, dass ich selber gerne schwimme. Und der zweite Grund ist tatsächlich der, dass wir zu Hause ganz viel über das alte Frankfurt sprechen und gesprochen haben. Und irgendwann die Moselsche Badeanstalt, die sicherlich später in unserem Gespräch nochmal auftauchen wird, zum Tragen. Also wir haben einfach darüber gesprochen und ich habe gedacht, ist ja schon spannend. Kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, in diesem Fluss zu schwimmen, der ja nicht besonders sauber. Also ich könnte mir nicht vorstellen, da jetzt drin zu schwimmen, einfach weil es auch gefährlich ist. Ich wüsste nicht mal, wo ich reinsteigen sollte. Das war der Grund.
Es gibt Menschen, die heute da ja so Stand-Up-Paddling machen und auf diesem Board stehen. Und das kann ich auch nicht. Ich finde also die Vorstellung, im Main zu landen, ich weiß nicht.
Kein angenehmer Gedanke.
Nee, ne? Mm-mm. Wir beschäftigen uns vor allem mit den Jahren zwischen 1800 und 1945. Ja. Das ist so diese Zeit. Bevor wir da reinspringen ins Frankfurt zu dieser Zeit, starten wir ein bisschen vorher, und zwar im Mittelalter. Welche Einstellung herrschte damals generell zum Thema Wasser oder Baden?
Also im Mittelalter war es eigentlich so, dass es sogenannte Badhäuser gab. Und dort ging man hin, je nachdem wie wohlhabend oder arm man eben war, häufiger oder nicht so häufig. Und dort wurde gebadet und es diente also hauptsächlich der Reinlichkeit, aber nicht nur der Reinlichkeit, sondern wurden natürlich auch Nachrichten ausgetauscht. Und es gab Badhäuser für Frauen, Badhäuser für Männer. Es gab gemischte Badhäuser, aber da wurde dann sozusagen häufig nach Tagen unterschieden, wer baden darf. Und an sich gab es eine ganz, ich sag mal so, hat das dazugehört. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob nicht in Städten wie Frankfurt, wo es einen Fluss gab, die Leute auch in den Fluss gegangen sind und nicht nur in die Badhäuser, ja.
Aber es war so ein bisschen das, was, also erstmal so diese Badehäuser waren erstmal das, was so populär war, wo man damals hingegangen ist. Ort, also so ein, ja, so ein Treffpunkt, genau wie du auch gesagt hast, man hat sich da ausgetauscht. Aber dann ist es ja nichts, was jetzt so an steigender Popularität irgendwie immer mehr gewonnen hat, sondern das bricht ja irgendwann ein, ne? Auf das einmal hat man Angst,
genau,
dahin zu gehen.
Genau, also was ich eben vergessen habe zu sagen, Lass mich das gerade kurz noch erwähnen. Also die Bader, die ja diese Badhäuser betrieben, die haben die gemietet. Diese Badhäuser wurden quasi vom Herrscher, vom Landesfürsten, wie auch immer, errichtet. Und wurden dann an die Bader vermietet. Und diese Bader waren nicht nur Bader. Häufig hatten die auch andere Aufgaben. Die waren zum Beispiel Leichenwäscher.
Ach, krass.
Die waren Ofenbauer. weil sie hatten in diesen Badhäusern natürlich auch Öfen, damit es warm war. Und sie waren teilweise sogar Schornsteinfeger.
Hat man es da auch gebraucht?
Scheinbar, also irgendwie hat es, und natürlich, was man nicht vergessen darf, sie haben ja auch als Chirurgen gearbeitet, ja, also im Mittelalter, wenn du Zahnschmerzen hattest und musstest einen Zahn loswerden, bist du zum Bader gegangen, so viele Ärzte gab es ja gar nicht, dass man, als gewöhnlicher Mensch, dann bist du zum Bader gegangen.
Ehrlich?
Der hat das gemacht. Mhm. Der hat das erledigt.
Also das war eine Rolle, die so Badhäuser gemietet hatten?
Mhm.
Aber okay, das ist ja voll der krasse Beruf gewesen. Oder also,
sehr umfassend, würde ich sagen, ne?
Ich stelle mir gerade für so einen Bademeister heute vor.
Ja, ich wollte auch noch kurz erwähnen, also damit du so ein Gefühl ja. dafür kriegst. Um 1500 gab es 15 Badhäuser in Frankfurt, also in dem, was damals Frankfurt war. Und 50 Jahre später waren es nur noch 2. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Warum hat auf einmal die Beliebtheit so nachgelassen? Das hat was mit den Seuchen zu tun. Also es gab ja, also es gab die amerikanische Typhilis, es gab Syphilis, es gab die Ruhr, es gab
Typhus war es auch noch, oder?
Typhus, ja. Genau. Und die Menschen im Mittelalter hatten den Gedanken, dass diese Krankheiten über die Haut in ihre, also über die Poren, die ja aufgeweicht werden im Bad, in ihren Körper kommen. Sie hatten keine andere Erklärung dafür und deswegen nahm man immer mehr Abstand davon, in Badhäuser zu gehen, weil man eben gedacht hat, dass es die Stelle ist, an der man sich diese Krankheiten holt.
Weiß man, ob man dann sich irgendwie anderweitig gewaschen hat oder wurde das irgendwie, weiß ich nicht, vernachlässigt? Weißt du das?
Also ich glaube, dass man sich dann tatsächlich irgendwie Wasser im Brunnen geholt hat und zu Hause sich gewaschen hat, wobei auch Brunnen konnten schmutziges Wasser haben und man konnte die Ruhe bekommen, ja. Also das, ich denke, dass es so war, dass die Leute sich dann eben nicht mehr im Badhaus getroffen haben. Es war natürlich auch, also so ganz abwegig ist der Gedanke ja nicht, ne? Es ist eine warme, feuchte Atmosphäre da. Man kann sich schon vorstellen, dass das vielleicht nicht nur gut war, ja.
Ja, ja.
Aber das war jedenfalls der Grund, warum die Badhäuser immer mehr an Popularität verloren.
Also so quasi so im Mittelalter ist so ein, weiß nicht, ob man Hype sagen kann, aber war ein beliebter Treffpunkt.
Genau.
Und dann geht das erstmal so zur Neige. Und dann aber kommt es zu neuer Popularität im 18. Jahrhundert, oder?
Genau. Da haben die Ärzte, also nachdem jahrhundertelang die Ärzte gesagt haben, Wasser und Badhäuser sind schlecht und macht das nicht, gab es dann eine Renaissance des Gedanken, Wasser ist gut und vor allen Dingen fließende Gewässer sind gut. Und das hat dazu geführt, dass, dass die Menschen nicht mehr so misstrauisch waren und tatsächlich auch sich in Städten wie Frankfurt oder anderen Städten mit Flüssen in Flüssen gebadet haben, aber gebadet haben.
Ja.
Und dann hat sich das eben weiterentwickelt.
Das entwickelt sich dann relativ schnell über die nächsten Jahrzehnte zu großen so Badeanstalten. Wo gab es denn so dieses erste große Flussbad, was man als solches auch bezeichnen konnte?
Also ein Flussbad, um sich zu baden,
ja,
gab es tatsächlich in Paris das erste. 1761 hat dort der französische Leibbader Jean-Jacques Potvin die Genehmigung vom französischen König bekommen, eine Flussbadeanstalt zu errichten. Es gibt leider gar keine Bilder davon, aber es gibt Berichte. Und in den Berichten wird von über 30 einzelnen Badekabinen geredet mit Wannen. Ja, und man konnte sogar kalt oder warm baden. Und das Ganze, dieses Schiff lag in einem Vorort von Paris. Das waren so die, das war, glaube ich, tatsächlich das allererste bekannte Flussbad.
Baden an der Seine, oder? Ja, ja. Wobei, ich weiß gar nicht, was dann die Seine, man weiß es nicht.
Also eigentlich war es sogar nicht ein Schiff.
Ja.
Also es war ja ein Schiff, wo er das installiert hat, sondern es waren sogar zwei Schiffe.
Krass. Und wo schlägt dann, oder beziehungsweise wann schlägt das so in Frankfurt auf, um da mal den Sprung zu machen?
Ja, genau. Wir reden ja hier über Frankfurt und nicht über Paris. Ja, also es hat dann ungefähr 30 Jahre gedauert, aber dann ist es tatsächlich auch in Frankfurt angekommen, dieses Baden in Badewannen, in eigenen, sag ich mal, Räumen, aber ja. Räume ist vielleicht so, in eigenen Kabinen. Tatsächlich ist der allererste Antrag für ein solches Bad ist von einem Uhrmacher an den Magistrat bzw. an den Senat damals gestellt worden. Der wohnte am Weinmarkt und wollte gerne eine Badeanstalt, also wollte sowas eröffnen. Das ist aber aus welchen Gründen auch immer ihm versagt worden.
Kurz einhaken, ja. Wo ist der Weinmarkt? Das kenne ich nicht.
Der Weinmarkt ist unten am Main. Also das ist so zwischen, sagen wir mal, Fahrtor und Leonardstor.
Ah, wo das gelagert wurde dann so, also an der Hafen.
Genau.
Ah, okay.
Genau. Und also es ist ihm versagt worden, keine Ahnung. Aber der Nächste, der hatte tatsächlich Glück. Und das war der Dr. Johann Gottfried Kohl. Der hatte eigentlich eine Arztpraxis hier in Frankfurt. Und wir wissen nicht, ob er die Idee aus Paris kannte, ob er davon gehört hatte. Jedenfalls stellte er den Antrag, ein Badeschiff zu errichten oder bauen zu lassen,
ja.
Sagen wir es mal so. Und ihm wird es gestattet. Und zwar wird ihm sogar ein sehr großes Schiff gestattet. Die ursprüngliche Genehmigung war ein Schiff von über 30 Metern Länge und 5 Metern Breite. Er hat dann nicht ein so großes gebaut, sondern er hat ein kleineres, also zwei, nicht ein, sondern zwei kleinere gebaut. Eines mit sehr luxuriöser Ausstattung, mit emaillierten Wannen. Man nannte die damals die englischen Wannen. Keine Ahnung, ob die aus England kamen oder ob man einfach nur diese Technik, und auch da konnte man warm und kalt baden und es war sehr luxuriös, also mit Handtüchern. Es gab auch einen Raum mit zwei Badewannen. Es wurde als Familienbad bezeichnet. und es gab ein Badefloß.
Ja.
Der Unterschied war der Preis.
Also, okay.
Auf dem eleganten Badeschiff war es teurer als auf dem Badefloß.
Aber war das beides dann so überdacht? Also, weil so ein Floß stelle ich mir so irgendwie vor, du hast da irgendwie so eine Art Bottich, da musst du rein, aber bist quasi Wind und Wetter ausgesetzt.
Nee, es waren tatsächlich, also das elegante Schiff hatte sogar dorische Säulen, also war wirklich ein richtiger Hingucker. Und das war wie quasi ein Gebäude auf einem Schiff, ja. Und bei dem Floß war es auch so, da war es ein bisschen einfacher, war wie so eine Blockhütte auf einem Floß. Also es war, man war nicht den Elementen ausgesetzt.
Wie viel hat das gekostet? Weißt du das noch? Also weißt du das noch, aber hast du das herausfinden können?
Ich habe das herausfinden können, genau. Also für eine Stunde im warmen Bad,
ja.
stell ich mir irgendwie schön vor, so auf dem Main in der warmen Badewanne,
yeah, yeah.
Hat man in Kreuzern waren es 48 Kreuzer bezahlt und wenn ich mich nicht verrechnet hatte, ist es heute der Gegenwert von 18,50 Euro. Nicht günstig.
Nicht günstig.
Das Badefloß war, habe ich ja schon gesagt, ein bisschen günstiger, da hat es nur 36 Kreuzer gekostet und das sind ungefähr 14 Euro.
Weißt du, wo das diese beiden Schiffe sich, oder das Schiff und das Floß, wo sich das befunden hat?
Genau, das befand sich am Mainzer Turm. Also das ist auch unten am Main, ungefähr da, wo heute das Nizza ist.
Krass, ey. Mhm. Das stelle ich mir auch cool vor, wenn man da irgendwie so, da ist man hingegangen, war baden und dann ist man damals so durch dieses schöne Frankfurt, erstmal ist man wahrscheinlich schon durch das schöne Frankfurt dahin gelaufen. Und dann ist man dann wieder so quasi erholt zurück in sein Altstadthäuschen.
Genau. Man, also ich habe auch gelesen, dass dieser Dr. Kohl tatsächlich auch so eine Art Flanier-Esplanade an der Landseite hat einrichten lassen, also Pflanzen und man konnte da spazieren gehen nach oder vor dem Bad, ja, besser gesagt vor oder nach dem Bad.
War das ja beliebt?
Oh ja, das war schon beliebt, es war halt teuer.
Ja.
Es war auch eine gute, also Ärzte haben zunehmend eben die Heilkraft von Wasser entdeckt und haben Menschen auch empfohlen, baden zu gehen. Und anstatt dann irgendwo hinzufahren, um eine Kur zu machen mit Wasser, haben die das dann halt auch zu Hause machen können quasi, konnten hier baden. Es gab natürlich nicht nur kalte und warme Bäder, es gab Kräuterbäder, es gab sogenannte Stahlbäder. Das ist, hat nichts mit Stahl zu tun, sondern so mit Mineralien, die dem Badewasser zugesetzt wurden. Also es war sehr beliebt, nicht nur unter den Frankfurtern, sondern auch unter den Franzosen, die ja immer mal wieder bei uns in der Stadt waren.
Aber da erinnere ich mich gerade an was. Und zwar habe ich mal was über den Grindbrunnen gemacht, der zunächst am Westhafen und dann am Nizza war. Mhm. Und da gab es irgendwie auch so Heilwasser oder so schwefelartiges.
Schwefelartiges Wasser, genau.
Und da gab es gleich mal Bestreben, dass man Frankfurt zu so einer Art Kurstadt machen wollte. Das ist dann irgendwann alles nicht so geworden. Ja, war ganz
hätte
spannend.
Der eine Brunnen jetzt nicht ausgereicht, glaube ich.
Hätte nicht ausgereicht. Das war wahrscheinlich dann relativ erfolgreich mit der Badeanstalt von dem Dr. Kohl, oder?
Ja, das war erfolgreich und natürlich gab es dann auch andere, die sich überlegt haben, das könnte auch mein Geschäft sein.
wie eben alles, was so erfolgreich ist.
Wie alles, was erfolgreich ist, genau. Und die nächste Badeanstalt war kein Badeschiff,
ja,
sondern war tatsächlich eine Badeanstalt im Main. Und derjenige, der sie eingerichtet hat, hieß Friedrich Kleeblatt.
Mhm.
Und seine Badeanstalt war ganz in der Nähe von den Badeschiffen von Herrn Dr. Kohl.
Und wann war das so, von der Zeit her?
1809 hat Friedrich Kleeblatt seine Schwimmschule hier in Frankfurt gegründet. Damals hat er Schwimmunterricht hauptsächlich Soldaten erteilt und Waisenjungs.
Mhm.
Das hat eine ganz interessante Geschichte. Also überhaupt waren zu der Zeit, ist vielleicht auch mal ganz wichtig, das an dieser Stelle zu erwähnen, Schwimmen im Main oder im Main nur für Männer.
Warum?
Und man hielt die Frauen für zu empfindlich.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Also das war eine rein männliche Veranstaltung, ja. ja, also der hat, also wie gesagt, Soldaten, ich könnte mir vorstellen, eben auch Teile der männlichen Bevölkerung und eben diesen Waisenjungs Schwimmunterricht erteilt. Und das war jetzt nicht nur selbstlos. Also das war natürlich toll, dass er das gemacht hat.
Ja.
Ja. Aber er war auch ein begnadeter Feuerwerker oder Pyrotechniker. Warum das so war, habe ich leider nichts drüber gefunden. Aber was er also gemacht hat, er hat 1850 zur Erinnerung an die Völkerschlacht, an die große Völkerschlacht von Leipzig, hat er, oder zum Gedenken an diese Völkerschlacht, hat er ein Fest veranstaltet, wahrscheinlich auch ein bisschen als Werbung für seine Schwimmschule, und hat diesen Waisenjungs, denen er vorher Schwimmen beigebracht hat, tatsächlich solche Eisengestelle auf den Kopf gesetzt mit Feuerwerk. Feuerwerk drauf und hat die durch den Main schwimmen lassen. Es war eine Mordsattraktion. Ja, es ist auch mehrfach wiederholt worden. Heute natürlich unvorstellbar.
Ja.
Er hat, glaube ich, eine sehr gute Werbung bekommen und es war halt schon was Besonderes, ne?
Schade, dass es damals noch keine Fotografie gab. Das war ja, also ne, was 1815 hast du gesagt?
Das wär zu schön gewesen, das zu sehen, ja.
Aber weißt du, wer da was zu gesagt hat? Es gibt nämlich das Willemer-Häuschen in Sachsenhausen.
Ja.
Und da war zum Gedenken der Völkerschlacht Johann Wolfgang von Goethe bei der Familie oder beim Ehepaar Willemer. Und da hat er das mal festgehalten, also dass sie quasi sich dort getroffen haben und dann so dieses Feuerwerk von dort aus sehen konnten und ja, dass das irgendwie schön war. Auch da, die Goethes tauchen wieder auf.
Hier tust du nichts, ohne dass du den Goethes begegnest.
Das ist tatsächlich oft so. Beziehungsweise genau, die Schwimmanstalt wurde gegründet von dem Friedrich Kleeblatt auch in der Nähe vom Nizza. Und der hatte doch dann auch den ein oder anderen bekannten Schwimmschüler, oder?
Ja, hatte er in der Tat. Vielleicht ist es am interessantesten oder vielleicht kennen ihn die meisten, wenn ich sage, Heinrich Hofmann hat bei Friedrich Kleeblatt schwimmen gelernt. Heinrich Hofmann war wohl als Kind eher schwächlicher Konstitution und sein Vater hat beschlossen, das muss sich ändern, sein Sohn muss kräftiger werden und mit seinem neunten Lebensjahr, das war also 1818, ging Heinrich Hofmann zu Friedrich Kleeblatt und hat da schwimmen gelernt und hat in seinen Lebenserinnerungen Struwwel Peter Hofmann erzählt aus seinem Leben, hat er gesagt, dass er danach nie wieder ernsthaft krank geworden ist. Was mich nicht wundert, weil ich meine, der ist da so abgehärtet worden, nicht nur durch kaltes Wasser, sondern ich glaube auch durch alles mögliche andere.
Ich meine, das ist, kann man ruhig verraten, wir haben schon im Vorfeld so ein bisschen den Rahmen gefasst, über was wir heute reden und ich habe dann, als ich das so ein bisschen mich auch darauf vorbereitet habe, über Heinrich Hofmann, ich muss tatsächlich sagen, dass das auch so eine Person ist, die mich immer wieder überrascht in Frankfurts Geschichte, weil das auch so unterschiedliche Geschichten sind, die man mit ihm verbindet. Also zum Beispiel, dass er dort schwimmen gelernt hat, ist das eine. Dass er der Autor ist vom Struwwelpeter, dass er die Anstalt für Irre und Epileptische im Westend gegründet und errichtet hat. Was im 19. Jahrhundert ja auch so ein richtig moderner Bau war.
Das wollte ich gerade sagen, das war ja wirklich beeindruckend fortschrittlich, was er dort hat errichten lassen, ja. Ich habe letztens Bilder davon gesehen und muss sagen, wow.
Ja, es ist voll
ein richtiger Tausendsassa gewesen sein.
Das finde ich irgendwie total krass, weil ich hatte mit ihm so erstmal da, also bis vor kurzem quasi nur den Struwwelpeter verbunden. Aber auch da kommen immer so mehr Puzzleteile noch dazu, was da halt noch so alles war, ja. Und da muss man ja auch noch sagen, deswegen ist auch so eines meiner Lieblingsthemen, die Anstalt für Irre und Epileptische, dann ist ja in seiner Anstalt auch die Alzheimer-Krankheit letztendlich das erste Mal so entdeckt worden. Von daher, also Heinrich Hofmann auch so eine Größe in Frankfurt, über die man irgendwie auch ganz schön lange schnacken kann.
Unbedingt. Also müsste man eigentlich auch mal was drüber machen.
Das machen wir. Wann?
Ganz bald.
Wie ging es mit der Kleeblatt-Anstalt dann weiter?
Ja, Friedrich Kleeblatt hat seine Badeanstalt bis zu seinem Tode im Januar 1833 betrieben. Geerbt hat die Anstalt natürlich dann seine Frau. Die hat auch eine Weile das weitergemacht, hat aber festgestellt, dass das für sie zu viel ist und hat es dann weitergegeben an ihren Sohn aus erster Ehe, Heinrich Christian Wilhelm Gerlach, genannt Kleeblatt.
Aber weißt du, was mir gerade dabei einfällt? Durften Frauen damals dann schon schwimmen lernen am Main oder im Main? Weißt du das? Mm-mm. Weil das ist ja eigentlich voll spannend, weil das durfte sie quasi nicht, aber so eine Badeanstalt dann betreiben, das war...
Ja, das durfte sie. Super. Also... Ich gehe mal davon aus, dass sie das dürfte.
Ja.
Ich habe gerade unlängst gelernt, dass Frauen auch im 19. Jahrhundert noch keine Vereine leiten dürften.
Ja, studieren durftest du zum Beispiel, glaube ich, auch noch nicht, gell?
Das heißt, studieren ist ja, um Gottes Willen, ja. Aber auch das hat mich, es gab ja einige weibliche, es gab Menschen in Frankfurt, die große Spenden getätigt haben und Vereine gegründet haben, eben Frauen, und sie dürften dann diesem Verein nicht vorstehen. Also das, ja, anderes Thema. Wir schweifen ab.
Aber auch total spannend. Wie ging das beziehungsweise anders gefragt, wie viel Anklang fanden dann so das Baden im Fluss bei der Bevölkerung?
Also bei der männlichen Bevölkerung?
Ja, stimmt, ja.
fand es tatsächlich unglaublichen Anklang und die Nachfrage wurde immer höher. Deswegen gab es 1832 schon 4 Badeanstalten auf der Frankfurter Seite und 2 Badeanstalten auf der Sachsenhäuser Seite. Aber immer noch, ne? Nur für Knaben und Männer.
Und dann hast du mir so mal einen Namen rübergeworfen, der auch damit was zu tun hat. Friedrich August Ravenstein, den ich von Recherchen kenne, weil der ganz, ganz viele Karten eben entworfen hat. Was hat Friedrich August Ravenstein dann auf einmal mit dem Baden am Main zu tun?
Eine ganze Menge. Ungefähr 1844 gibt es Schriftverkehr mit der Stadt. Mhm. Da setzt sich Friedrich August Ravenstein, der im Übrigen ein enger Freund von Turnvater Jahn war, mhm, und auch selbst ein großer Sportler, dafür ein, dass die Knaben in Frankfurt in der Schule Schwimmunterricht erhalten. Also dazu muss man noch sagen, Friedrich August Ravenstein, der mir auch lange Zeit nur als Kartograf bekannt war, war aber auch der Gründer der Frankfurter Turngemeinde 1833, mhm, und der Gründer der Frankfurter Turnanstalt 1838. Das heißt, er war wirklich ein großer Sportler, hatte sehr großes Interesse daran und eben hat es dann ausgeweitet und hat gesagt, Mensch, unsere Jungs müssen schwimmen lernen. Und diese Initiative hat dann hauptsächlich die Frankfurter sogenannten Oberschulen betroffen. Also von dort aus gingen die Lehrer mit den Knaben zum Schwimmen. Mhm. Und diese Idee macht Frankfurt damit zu der Stadt mit der ältesten Tradition im Schulschwimmunterricht.
Das wusstest du auch nicht. Das heißt quasi so die längste Tradition dann, mhm, in Deutschland, ne?
Genau.
Wahnsinn, ey. Jetzt ist es im 19. Jahrhundert so, dass die Bevölkerungszahlen so wachsen, mhm, gleichzeitig aber auch die Badeinstitution. Was wächst so schneller, kann man das so sagen?
Das ist ja schwer zu beantworten. Also ich kann mal ein paar Zahlen, ja, in den Raum werfen. 1840 gab es in Frankfurt 56.217 Bewohner. Mhm. Und 12 Jahre später waren es schon 62.561 Bewohner. Die Zahl der Badeschiffe und der Badeanstalten nahm rasend zu. Also auf einem Stadtplan von Volz-Eberle aus dem Jahr 1852 sind es schon 12 Badeschiffe und Badeanstalten. Also beides in einen Topf geworfen. Wobei ich denke, dass die Badeschiffe sich in dem Sinne nicht so durchgesetzt haben. Es werden mehr Badeanstalten gewesen sein.
Wenn du das jetzt so schon sagst, müssen wir mal auf den Begriff oder den Unterschied zu sprechen kommen zwischen Badeschiff und Schwimmanstalt. Genau. Scheint das auf jeden Fall Unterschiede zu geben, oder?
Genau. Also baden ging man aus Reinlichkeitsgründen, mhm, sage ich jetzt mal, ja. Also das wöchentliche Bad war, glaube ich, üblich. Und in die Schwimmanstalten ging man tatsächlich, um den Körper zu ertüchtigen, ja. Also um zu schwimmen, wenn man es konnte, oder um schwimmen zu lernen. Ja, also es ist im Grunde genommen eben ein Unterschied zwischen einem Badschiff und einer Schwimmanstalt.
Aber was heißt das dann, dieses Schwimmen im Main? Wie muss man sich vorstellen? Springt man da einfach irgendwo rein oder ist das auch so ein abgegrenzter, mhm, Bereich gewesen?
Mhm. Nee, es ist ein abgegrenzter Bereich gewesen. Also auf den Bildern, die wir jetzt leider eben nicht zeigen können an dieser Stelle, ist es so, dass ganz zu Beginn wurden quasi Flöcke dicht an dicht, ja, in den Maingrund gerammt und man hat versucht, damit eben, sag ich mal, A, die Schwimmanstalt abzugrenzen und B, den Schmutz aus dem Fluss, aus dem Schwimmwasser, ja, rauszuhalten, ja. Das war, sag ich mal so, kann man sagen, für gut, wenn man von Kleeblatt ausgeht, für gut 30 Jahre so, mhm, dass man die Schwimmanstalten so abgegrenzt hat. Es hat sich natürlich immer weiterentwickelt, ne? In dem Maße, in dem es mehr Zuspruch gab, gab es dann manchmal eben Umkleiden, die auch auf irgendwelchen schwimmenden Pontons errichtet, ja, wurden. Und das alles gipfelte dann so Mitte des 19. Jahrhunderts in den sogenannten Kastenbädern.
Was ist das?
Kastenbäder sind Bäder, sind Schwimmen, ja, Schwimmbäder sind Becken.
Becken, das ist, ja,
aus Metall.
Und die waren dann auch so im Wasser drin?
Die, die hatten dann Pontons und, ja, die schwebten im Wasser, also schweben, ja. Ja, die waren im Wasser drin, aber war immer noch mein Wasser. Ne?
Aber blieb das dann also für alle Ewigkeiten da drin oder musste man das irgendwie von Zeit zu Zeit irgendwie raushiefen? Weiß nicht, im Winter oder so?
Ja, das musste tatsächlich raus, denn durch den Eisgang, der Main hatte Eisgang in diesen Jahren,
ja
also fror zu.
Halt auch irgendwie unvorstellbar, ja.
Unvorstellbar heute, genau. Und die mussten raus, weil die sonst Schaden genommen hätten. Ne? Also die Eismassen hätten quasi diese Metallbäder zerdrückt. Also es wurde tatsächlich alles abgebaut. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, fällt mir gerade ein, wie lange man eigentlich, also man hat ja nicht ums Jahr herum im Main gebadet.
Ja, stimmt, ja.
Ne? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also man hat die Badesaison im Main begann am 15. Mai und endete am 15. September.
Also so relativ parallel zu heutigen Schwimmbädern, gell? Kann man das ungefähr so sagen? Ja, plus, minus.
Ja.
Weißt du, welche Wassertemperatur das der Main hatte? Weiß man das?
Oh, das weiß man.
Jetzt wird es, oh Gott, ich kriege da, boah.
Ja, wird es dann gleich kalt, ne?
Weil das ist ja auch ein fließendes Gewässer. Das heißt, das ist ja nie still und immer in Bewegung. Und dadurch ist es wahrscheinlich auch oft mal, also da kann es gar nicht richtig warm werden, ne?
Nee, das wird auch nicht warm. Also ich könnte mir vorstellen, dass im Sommer, wenn es jetzt wirklich ein schöner Sommer war, waren das vielleicht, weiß nicht, 20 Grad, 18 Grad?
Ich werde da nicht reingesprungen.
Nee, ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Nee. Also, wie gesagt, diese Karstenbäder wurden dann betrieben von Mai bis September, wurden dann wieder abgebaut. Diese Metallbecken wurden in einen eisfreien Hafen außerhalb Frankfurts geschleppt.
Wahnsinn.
Warum jetzt Offenbach und Hanau da erwähnt werden in der Literatur, weiß ich nicht, wieso es da wärmer gewesen ist als in Frankfurt und es da keine Probleme gab.
Ach so, ja, stimmt, ja.
Aber also das sind tatsächlich die zwei Häfen, die da immer genannt werden. Und die ganzen Holzaufbauten, die es gab, die wurden halt einfach an Land gelagert. Das heißt, es war quasi jedes Mal, jedes Jahr aufs Neue, wurde das quasi wie neu aufgebaut. Ja.
Ja.
Ziemlich arbeitsaufwendig.
Das ist schon krass. Dann schlägt in den 1860er Jahren noch ein Name auf, den ich mir hier notiert habe, das ist Josef Wirth. Mhm. Auch der hat Pläne, oder?
Genau, auch der hat Pläne. Der hat auch bei der Stadt einen Antrag eingereicht für eine Badeanstalt. Bisher ist er eigentlich nur Besitzer eines Badehäuschens. Das muss man sich vorstellen. So an Land, so ein kleiner, so ein Bretter. Ja, da gab es vielleicht zwei, drei Umkleiden. Und irgendwie ist er zu Geld gekommen und hat jetzt also eine Badeanstalt beantragt. Was, glaube ich, tatsächlich einmalig ist, oder nicht einmalig, also was zu diesem Zeitpunkt definitiv einmalig ist, ist, dass er der Erste ist, der mir untergekommen ist, der ein Becken von 25 Metern in seiner,
krass,
in seiner Badeanstalt hat. Also insgesamt hatte die Badeanstalt, die beantragte und genehmigte Badeanstalt, eine Länge von 31 Metern, aber nur das Becken waren 25 Meter. Das ist eigentlich schon auch dafür, dass es eben im offenen Gewässer ist.
Damals muss man aber auch sagen, hatte man ja auch noch Platz. Zu der Zeit gab es zwei Brücken, die alte Brücke und den Eisernen Steg, den gab es, glaube ich, dann auch schon in den
1878, glaube ich.
Gut, genau, dann setzt quasi zu der Zeit aber dann auch so dieser Brückenbau ein. Immer mehr Brücken werden gebaut. Mhm. Was hat denn das für Auswirkungen gehabt auf die Badeanstalten am Main?
Gute und schlechte. Also, die guten waren, dass natürlich die Überquerung des Flusses viel einfacher wurde. Das heißt, wenn man jetzt lieber in eine Badeanstalt in Sachsenhausen ging, dann ging man einfach über die Brücke und konnte da eine Badeanstalt besuchen. Die meisten Badeanstalten haben sich tatsächlich dann auch, so nicht schon geschehen, um diese Brückenköpfe angesiedelt. Das ist ja eigentlich auch ganz logische Sache, würde ich sagen. Also damit
die Leute nicht
so weit, ne? Damit man eben mehr Kunden bekommt.
Und dann kommt es aber auch zu dieser, also ich habe das mal gelesen, dass in den 1880er Jahren doch dann auch so langsam der Main immer mehr kam oder kanalisiert wurde.
Genau, das war ging ja dann auch im Zusammenhang mit dem Brückenbau und mit der steigenden Schifffahrt.
Ja. Also mit der,
ja, genau. Es waren einfach mehr Schiffe auf dem Main. Wurde der Main ausgebaggert. Die Schiffe waren mehr beladen, brauchten mehr Platz, hatten mehr Tiefgang, sagen wir es mal so. Und das hat es natürlich auch gefährlich gemacht. Ja? Also die mehr Schiffe,
ja,
plus die Tiefe, es war nicht ungefährlich. Es wird immer mal wieder berichtet von Menschen, die eben nicht in Badeanstalten in den Main schwimmen gegangen sind und dann eben einfach untergegangen sind. Entweder dadurch, dass es einen Sog gab von einem Schiff oder...
Ich meine, es muss ja auch echt unruhiger, also auch selbst wenn du in diesem abgegrenzten Bereich warst, wenn dann so ein Schiff da durchgefahren ist, dann schwappt ja auch irgendwann so das Wasser so drüber. Genau. Ne? Also auch das ist ja dann, genau. So erstmal durch. Das heißt aber, das wurde zwar auf der einen Seite gefährlicher, aber wenn man sich auch das so auf Bildern späterer Zeiten anschaut, das Schwimmen am Main war trotz allem beliebt und wurde auch immer beliebter.
Wurde immer beliebter, ja.
Das Baden am Main, das war bis, bis Ende des 19. Jahrhunderts auch immer noch so eine rein männliche Sache. Mhm. Ab wann ändert sich das? Ab wann dürfen endlich auch Frauen am Main baden oder schwimmen lernen?
Man kann sagen, nach dem Ersten Weltkrieg.
Mhm.
Dann gibt es auch für Frauen Schwimmschulen.
Ja.
Die bekannteste ist sicherlich die Dannhoffsche Badeanstalt. Es war ein reines Damenbad an der Alten Brücke.
Mhm.
Und
auf Altstadt oder Sachsenhäuser?
Sachsenhäuser-Seite.
Sachsenhäuser, ja.
Genau. Und was ich schon gesagt habe, es war eine Damenbadeanstalt. Also mittlerweile dürften Frauen und Mädchen schwimmen lernen und dort schwimmen gehen. Aber es war immer noch, es gab Männerbadeanstalten und Frauenbadeanstalten.
Ich finde es aber so krass, wenn man sich mal überlegt, dass man erst quasi als Frau so spät in der Geschichte erst schwimmen durfte. Aber ich meine, da gibt es ja noch andere Sachen. Also zum Beispiel aktiv teilnehmen an Wahlen, das kommt ja noch später. Also es ist eigentlich so krass, wenn man immer so wieder so drauf schaut. So dieses Thema, also nicht Gleichberechtigung oder das Gegenteil von Gleichberechtigung. Also unfassbar einfach, wenn man das so...
Ja, also ich habe auch so gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit. Aber wenn man dann sich überlegt, in welcher Bekleidung Frauen ins Wasser gestiegen sind, die waren ja direkt nach dem Ersten Weltkrieg auch noch teilweise in langen Schwimmkleidern. Ich stelle mir das unglaublich mühsam vor. Also ich hätte da gar kein Interesse dran, weil langen Gedöns da um die Beine, ja. Also es war noch nicht so mit kurzen Badeanzügen und es kam erst später, es kam erst in den 20er Jahren.
Also Frauen durften dann auch endlich baden am Main. Und wann wurde dann so diese Geschlechter, oder wann wurde es aufgehoben, dass es nur reine Anstalten gab für Frauen und für Männer?
Ich glaube, man kann sagen, die Geschlechtertrennung wurde in den 20er Jahren aufgehoben. Also die ersten Bilder, die wir kennen,
ja.
Da steht dann auf einmal an den ehemaligen reinen Männerbadeanstalten oder Frauenbadeanstalten steht dann auf einmal Familienbad dran. Also das war sicherlich nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren.
Und zu der Zeit in den 20er Jahren kommt auch, dass dann an Schulen das Pflichtschwimmen für alle eingeführt wird.
Genau,
ne?
Das Pflichtschwimmen für alle eingeführt wird, also Schülerinnen und Schüler. Und das fand natürlich hauptsächlich im Hallenbad statt. Wir hatten ja ein sehr, sehr schönes Hallenbad. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Stadtbad Mitte? Ja. Stadtbad nicht Mitte damals, aber Stadtbad. Damals
Stadtbad, genau. Das stand auf dem Grundstück, auf dem heute die AOK steht, also Kurt-Schumacher-Straße, Ecke Badmannstraße. Ja. Ein sehr, sehr schönes Hallenbad. Da wurde das gelernt, aber natürlich im Sommer dann auch eben an den Flussbädern.
Hast du da Bilder schon mal gesehen von diesem Stadtbad?
Mhm.
Ah, ich nehme ich noch nicht. Mhm. Kenne nämlich nur das also das bekannte Stadtbad Mitte, was dann so in den 60ern populär wurde, bis in die 90er hinein.
Wo alle Frankfurter Kinder schwimmen gelernt haben.
Alle haben schwimmen gelernt da. Genau, und man konnte warm und kalt duschen, aber warm nur mit Gegengebühr.
Ja, genau.
Ich hätte da immer gezahlt.
Ich auch.
Das heißt aber, genau, das Pflichtschwimmen wird eingeführt und ein weiterer Name taucht da auf. Also heute beschäftigen wir uns auch ganz viel mit Namen, und zwar Fried Lübbecke. Was hat der mit dem Baden am Main zu tun?
Der hat insofern was mit dem Baden am Main zu tun, als dass er in den 20er Jahren ein Kinderheim errichtet hat, was eigentlich auch kein richtiges Kinderheim war oder nur für ein Jahr ein Kinderheim, und danach eine, sagen wir mal, Kindertagesstätte für Kinder aus der Altstadt. Ihm ist aufgefallen, er wird ja allgemein als Altstadtvater bezeichnet. Also er hat ein großes Interesse daran, auch die Altstadt wieder in einen besseren Zustand zu versetzen. Und bei dieser Arbeit ist ihm natürlich aufgefallen, wie sehr die Kinder dort in diesen wenig durchlichteten und durchlüfteten Straßen leben. Und er hat sich überlegt, es wäre doch viel besser, wenn diese Kinder einen Ort hätten, wo sie spielen können, wo sie frische Luft haben und so weiter. Und so kam es zum Kinderheim Mainbrasen. Es war, ich glaube, er hatte auch mal angedacht, dass es eine richtige, dass die Kinder dort richtig schwimmen können. Mhm. Aber ich glaube, er hat es dann zurückgenommen, weil es einfach zu gefährlich war. Es gab Planschbecken dort auf dem Gelände, und es gab zwei Baracken, eine Jungs- und eine Mädchenbaracke, wo die Kinder sich dann auch im schlechten Wetter im Sommer aufhalten konnten. Und das war so, also deswegen heißt das, oder wird es auch in der Literatur als Badeanstalt, aber es war nicht effektiv. Ja, okay. Dabei. Es war mehr so zum Planschen und für die. Und die Kinder bekamen dort auch tatsächlich was zu essen. Denn das muss man natürlich sagen, viele Bewohner der Altstadt waren arme Leute in den 20er Jahren. Und dann war das natürlich eine Entlastung, wenn sie ihr Kind dort hingeben konnten und das Kind dort auch versorgt wurde mit Essen.
Ich muss auch sagen, wenn man sich so die Bilder von früher anschaut mit den Altstadtgassen, eng und also wenig Licht, und eigentlich, das hat ja so was malerisch Schönes auch, aber dann halt so dieser Aspekt, den hattest du nämlich auch gar nicht auf dem Schirm, dass halt da dann auch dieser Lichtmangel herrscht, ja, also was du eben erzählt hast.
Genau, und viele, oder ich weiß nicht, ob es viele, es gab Kinder in der Altstadt, die einfach rachitisch waren, durch Licht- und Luftmangel, also und durch mangelnde Ernährung, ja. Das ist schon also krass. Das hat also Fried Lübbecke tatsächlich initiiert und auch betrieben in den 20er Jahren.
Für die 20er Jahre hast du auch so ein bisschen herausgefunden, wie das ein oder andere gekostet hat, ne? Vielleicht können wir da mal drüber quatschen. Also wie viel hat es zum Beispiel gekostet, wenn man eine Umkleidekabine haben wollte?
Entschuldigung, da muss ich jetzt tatsächlich auch mal spicken.
Ja.
Weil das habe ich nicht alles im Kopf.
Das wäre auch krass, wenn du die ganzen Zahlen im Kopf hättest.
Also, Vielleicht fangen wir einfach ganz vorne an.
Wir
zahlen jetzt mal den Eintritt.
Ja.
Also, Mirko, 20 Reichspfennige.
Das hab ich nicht parat. Das kann ich mit Karte 70, zahlen.
70 Cent, ja.
Ah, krass, ja.
Ein Kind kostete 10 Reichspfennige.
Nochmal da kurz den, weil das kommt mir gerade, sorry, dass ich dich unterbreche. 70 quasi Euro-Cent, und das... Wir bewegen uns aber quasi immer noch, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, über das Thema, also 18,50 Euro für Badeschiffe.
Mhm.
Und quasi hier sieht man aber schon, dass die Preise schon...
Preisverfall.
Ja, dass es schon arg gesunken ist, ne?
Mhm, genau.
Okay, sorry, weiter, das kam mir nur gerade.
Also jetzt bist du drin.
Ja, jetzt bin ich drin.
Und jetzt musst du dich ja auch umkleiden. Also,
ne?
Eine Umkleide kostet 50 Reichspfennige.
Das heißt, wie viel Euro?
1,80 Euro.
Das kostet mehr als der Eintritt.
Das kostet mehr als der Eintritt.
Weißt du, was das Problem aber ist? Hm? Meine Badehose habe ich vergessen.
Ja. Gar kein Problem damals. Du konntest dir eine Badehose leihen.
Das ist auch cool.
Genau. Und nicht teuer. Also 20 Reichspfennige mit 70 Cent bist du dabei.
Das ist krass. dass man das früher nämlich machen konnte. Und dann hast du aber ja noch den Preis für den Badeanzug, der sich unterschieden hat.
Genau, der Badeanzug, mehr Stoff, ne? 50 Reichspfennige, 1,80 Euro.
Also mehr als das Doppelte, ja.
Ja, das waren jetzt Preise, man konnte übrigens auch Handtücher und Seife, alles Wahnsinn. War alles zu erwerben. Da habe ich jetzt die Preise nicht greifbar. Aber das war...
Das ist ja auch so ein krasser Kontrast eigentlich zwischen damals und heute. Ich meine, wir reden heute ja nicht mehr von den Schwimmanstalten am Mainufer, sondern von Schwimmbädern. Mhm. Aber das ist ja, also für mich zumindest auch eine Vorstellung, die völlig aus der Welt gefallen ist. Also aus einer anderen Zeit kommt halt, dass du das einfach dir dort auch leihen konntest. Mhm. Ne?
Ja, zeigt einfach, dass nicht jeder, also wenn es keinen Markt dafür gegeben hätte, es hatte einfach nicht jeder Schwimmkleidung. Das muss man einfach auch mal ganz, ganz klar so sagen.
Ja. Das Problem ist, ich wohne nicht direkt an so einer Schwimmanstalt. Hatte ich irgendwie auch die Möglichkeit, weiß nicht, Vergünstigungen zu bekommen für den öffentlichen Nahverkehr?
Ja, also wenn du nicht in der Nähe einer Schwimmanstalt gewohnt hast, dann konntest du zumindest in den 20er Jahren einen Zuschuss für die Straßenbahnkarte bekommen. Cool. Also daran sollte es jetzt nicht scheitern, dass du schwimmen gehst, ja?
Sehr gut. Es gab auch das eine oder andere Schwimmbad, was zeitweise kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, oder?
Genau. Das war einmal der Mohlenkopf. Mhm. Das war das Schwimmbad am Einfahrt zum Hafenbecken im Ostend.
Also quasi, wer das auch kennt, wir haben uns nämlich vorhin ein Foto angeschaut. Heute ist da unter anderem der Hafenpark mit der Skateanlage.
Genau.
Und dann ist dann der Übergang zum Osthafen und da befand sich das, ne?
Genau.
Krass,
das war erst einfach eine ganz, also entstanden ist dieses Bad, weil mehrere Freibadestellen für die Einrichtung des Osthafens entfernt werden mussten. Mhm. Also Leute konnten dort nicht mehr frei baden. Deswegen hat man dann dieses Freibad Mohlenkopf geschaffen. Und das andere war das Zimmermannsche Bad in Niederrad.
Es gab kostenlos, konnte man zeitweise baden an der Zimmermannschen Badeanstalt, wie du gesagt hast, am Mohlenkopf. Und dann hatten wir es vorhin schon ganz kurz angerissen, gab es da aber noch eine andere Schwimmanstalt, die wahrscheinlich so den meisten Begriff ist, und zwar die Badeanstalt Mosler, die so als die Einrichtung bisschen gilt. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was war das für eine Badeanstalt und also für was war die so beliebt und bekannt?
Ja. Also die Moslersche Badeanstalt ist sicherlich die Badeanstalt, an die jeder denkt, der die Frankfurter Geschichte kennt, weil sie einfach so groß war und so bekannt. Also die Brüder Mosler, die hauptsächlich diejenigen waren, die diese Badeanstalt haben so groß werden lassen, haben eine Badeanstalt am Untermain von ihrem Vater geerbt. Woher der sie hatte, ist leider nicht bekannt.
Yeah.
Einer der Brüder, August Mosler, hat dann eine Badeanstalt in Hanau betrieben und seine Brüder Eugen und Bruno haben hier im Laufe von 20 Jahren 5 Badeanstalten aufgekauft, also auch Namen, die wir heute schon erwähnt haben, wie zum Beispiel die Kleeblatsche Badeanstalt, ist in diesem Moslerschen Bad aufgegangen. Und Mosler war nicht nur Schwimmen, Mosler war Turnen, Mosler war Boxen, man konnte Rollschuh laufen bei Mosler, es gab verschiedene Becken, es gab ein Familienbad, es gab ein Damenbad und ich glaube, es gab auch ein Herrenbad. Wie gesagt, plus die Rollschuhbahn.
Man konnte dort auch zum Friseur gehen, oder?
Man konnte zum Friseur gehen und man konnte angeblich sehr gut dort speisen. Ich würde es so gerne erlebt haben, ja. Das muss toll gewesen sein.
Ich glaube auch, wenn man so, also hier können wir jetzt kein Bild zeigen, aber wenn man das auch im Internet eingibt, das muss so gigantisch groß gewesen sein und da standen ganz viele Palmen da ja auch so rum, ne? Und also einfach.
Also es war wirklich wie in Italien.
Ja, gell?
Ja. Ja. Also so stelle ich es mir vor. Und man muss sagen, mit fast einem halben Kilometer die größte Flussbadeanstalt Europas.
Ach, Europas sogar?
Europas.
Ach, krass, ey. Wie geht es weiter im Nationalsozialismus? Vielleicht können wir dann uns das mal so anschauen, wie der weitere Verlauf dieser Badeanstalten ist.
Ja, also an sich, sage ich mal, vor dem Zweiten Weltkrieg wurden die einfach, die liefen weiter. Ja. Also was ich auch noch nicht gesagt habe, aber was wichtig ist, man hatte sozusagen das Bad, wo man hinging.
Ah,
also
okay.
da waren so die Leute, mit denen man sich eben gut verstand, die gingen auch alle in das gleiche Bad. Man hatte tatsächlich so ein Stammbad. Ja,
also so. Ja, okay, stimmt. Ja, gut, ja, klar. Ja, ja? Du hast ja so auch, da hast jetzt ja quasi auch so deinen Stamm Italiener vielleicht, genau. Oder Stammpark, in den du gehst. Ja, krass, genau. Stimmt, ja.
Also man hatte so sein Stammschwimmbad und man war da auch sozusagen abonniert. Das heißt, man hat ein Abonnement gehabt und es war dann ein bisschen billiger.
Ja, krass.
Ja, also die Bäder wurden größtenteils weiter betrieben. Einige gaben auf und gingen dann eben zum Beispiel in Mosler auf, aber altersbedingt.
Ja.
Heinbad ist vielleicht, sticht da etwas heraus. Das ist die Zimmermannsche Badeanstalt. Das ist insgesamt eine schwierige Geschichte. Das Ehepaar Zimmermann hat diese Badeanstalt quasi erschaffen, sag ich jetzt mal, in Niederrad. Wollte die dann aus gesundheitlichen Gründen verkaufen. Und die Verhandlungen mit der Stadt haben ewig gedauert. Und dann fand der Verkauf tatsächlich während der Inflation statt. Und sie haben fast überhaupt nichts dafür bekommen.
Ja, krass.
Ja, und dann hat Zimmermann versucht, nachdem es ihm offensichtlich gesundheitlich besser ging, was genau da vorgefallen ist, weiß man nicht, dieses Bad wieder zurückzubekommen von der Stadt. Aber die Stadt hat gesagt, nee, das ist jetzt unseres. Hm. Und so kam das ja auch, dass das dann eben eine der Möglichkeiten war.
Ja, stimmt. Kostenlos.
Genau. 1936 wurde das Zimmermannsche Bad in Niederrad dann zum sogenannten Judenbad. Mhm. Also dem einzigen Schwimmbad, in dem uns Juden noch schwimmen gehen konnten. Und 1939 wurde die Badeanstalt für die Öffentlichkeit geschlossen. Ich glaube, dass zumindest noch für 2 Jahre die SA dort eine Badeanstalt betrieben hat.
Und dann dauert es auch gar nicht mehr so lange, bis das Baden am Main so sein jähes Ende fand. Vielleicht dazu, also sind die Bäder einfach zerstört worden oder was ist passiert?
Ja, es gab mehrere Gründe, warum das Baden im Main dann nicht mehr ging. Die eine war die sogenannte Organisation Todt. Das zu erklären ist jetzt hier vielleicht ein bisschen lang, aber die war zuständig dafür, Wertstoffe zu requirieren.
Mhm.
Darunter fielen natürlich zum Beispiel diese metallenen Schwimmbecken. Dieses Metall wurde im Krieg gebraucht, also wurde das beschlagnahmt. Und das war dann das Ende mancher Badeanstalten. Das andere ist einfach, dass eben in den Luftangriffen auf Frankfurt die Bäder so großen Schaden genommen haben, dass man sie nicht weiter betreiben konnte. Also das war einmal die Beschlagnahme von Wertstoffen, ja, die für den Krieg beansprucht wurden. Und das andere eben die großen Luftangriffe auf Frankfurt. Das waren eigentlich sozusagen die zwei Gründe, warum das Mainbaden dann aufgehört hat.
Das heißt eigentlich so nach wirklich so 100 oder knapp 150 Jahren,
genau.
Wo es wirklich so sukzessive mehr zum Bestandteil der Frankfurter Bevölkerung wurde, wo ganz viele Menschen schwimmen gelernt haben, da fand einfach diese Tradition so das ein Ende.
Mhm.
Danach gab es dann aber, also nach dem Zweiten Weltkrieg fand überall in Frankfurt so der Wiederaufbau statt. Gleiches kann man aber nicht sagen für die Flussbadeanstalten, ne?
Nein, kann man nicht sagen. Und das hat mehrere Gründe. Also erstens war durch die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg auch die Kanalisation teilweise zerstört. Das heißt also, es kamen ungefiltert Fäkalien und auch sonstige Dinge in den Fluss. Das war das eine. Das andere war, die Bomben haben natürlich nicht vor dem Fluss Halt gemacht.
Ja.
Ja? Das heißt, man wusste auch nicht, ob da irgendwelche Blindgänger liegen. Ja, also wäre es einfach gefährlich gewesen. Aber die größte Gefahr ging eigentlich von E. coli-Bakterien, die durch ungeklärte
ja, also genau, das ist halt eine Fäkalien im Wasser.
Fäkalien und, ja. im Wasser. Es gab Bemühungen. Es gab bis in die 50er Jahre, hat August Mosler, das ist der Einzige, der dann noch lebte von den Moslers, versucht, wieder ein Bad am Main einzurichten und natürlich auch an die große Geschichte von Mosler anzuknüpfen. Und er hat da auch Fürsprecher in der Stadt gehabt. Und irgendwann hat sich die Stadt dann auch darauf eingelassen, aber ich glaube unter der Maßgabe, dass es eben kein Flusswasser war. Mhm. Aber es ist nie umgesetzt worden, weil August Mosler dann 1952 auch gestorben ist.
Und aber noch immer ist es ein Thema. Es gab auch vor ein paar Jahren, glaube ich, ging das wieder so ein bisschen durch die Presse, dass wieder ein Flussbad errichtet werden soll. Ich glaube, ich habe auch im Kopf mal so eine Grafik gesehen zu haben, wie das aussehen soll. Aber bisher wurde es halt einfach nicht umgesetzt, ne?
Genau, es wurde nicht umgesetzt. Es gab eine Initiative, die hieß Freistil. Ich glaube, Eckhard von Schwanenflug ist da sozusagen federführend gewesen. Seine Idee war, ungefähr auf der Höhe der Universitätsklinik ein Badeschiff, also ein Schiff mit einem Schwimmbad zu errichten. Also nicht das, was wir vorhin als Badeschiff bezeichnet haben, sondern eins mit einem richtigen Schwimmbad drin. Bisher hat das aber leider noch nicht geklappt.
Das ist bestimmt voll cool, so irgendwie so badest da am Main und dann guckst du auf die Skyline.
Ja. Noch schöner wäre es natürlich, das Wasser wäre gut genug und wir könnten eine Badeanstalt dort haben.
Einfach so mit so einem Strand, das ist so Sand irgendwie so vorgelagert und aufgeschüttet. Und das ist so genau glasklares Wasser. Ich glaube, das wird nicht passieren.
Nee, ich glaube auch nicht. Aber weißt du, Mirko, über was wir noch gar nicht geredet haben? Es gab ja nicht nur Badeanstalten am Main. Es gab ja auch welche an der Nidda. Aber ich glaube, es sprengt jetzt ein bisschen den Zeitrahmen.
Ach so, stimmt. Also quasi an dem... Ich überlege, jetzt kram ich gerade in meinem Kopf. Da gab es auch ein Boot oder so ein Schiff?
Nee, ein Boot und ein Schiff gab es nicht. Aber es gab zum Beispiel in Eschersheim die Badeanstalt Mack. Das ist nicht da, wo es Eschersheimer Schwimmbad ist, aber in der Nähe, sagen wir mal. Und dann kann man natürlich sagen, das Brentano-Bad oder das Hausener Bad ist ja auch in der Nähe der Nidda. Mit dem Brentano-Bad, das ist eine längere Geschichte. Aber ich möchte nur sagen, also es wurde nicht nur am Main gebadet, es wurde auch an der Nidda gebadet.
Das also schreit nach einer Fortsetzung zum Thema Baden in Frankfurt. Weil ich glaube tatsächlich auch, dass das, also beim Brentano-Bad, ja, ich glaube, das ist ja tatsächlich auch so ein, war ein ehemaliger Nebenarm oder so, also es ist ja auch so gigantisch.
Genau.
Ich glaube, da kann man sich echt auch einige Zeit lang nur mit diesem Bad beschäftigen. An der Stelle aber erstmal vielen, vielen Dank. Das hat wieder Spaß gemacht.
Mir auch.
Jetzt haben wir uns 150 Jahre und noch ein bisschen mehr eigentlich mit Frankfurts Badetradition beschäftigt. Und mal schauen, wenn wir hier in, ja, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal in 20 oder 30 Jahren zusammensitzen, wie die Geschichte weiter vorangeschritten ist. Und du sitzt dann aber auch wieder genau hier mit mir in 20 oder 30 Jahren.
Versprochen.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Danke, Mirko.
Das Baden am Main. Es wurde recht schnell populär in der Bevölkerung und spätestens mit der Aufhebung der Geschlechtertrennung setzte ein wahrer Boom ein. Viele Badeanstalten wurden errichtet, wo schließlich nicht mehr nur gebadet, sondern eben auch Sport getrieben werden konnte oder der Gang zum Friseur damit eben auch manchmal verbunden wurde. Im Nationalsozialismus fand die Tradition schließlich ihr Ende und seitdem wird immer wieder versucht, an diese alte Tradition anzuknüpfen. Ich bin gespannt, ob das nochmal Realität wird. Wer noch mehr solche spannende Frankfurt-Geschichten erfahren oder auch selbst mal aufbereiten will, dem kann ich nur wärmstens den Verein Freunde Frankfurts ans Herzen legen. Dort könnt ihr euch wirklich austoben, was die Geschichte dieser Stadt anbelangt. Mit richtig tollen Menschen, zum Beispiel Andrea. Und noch mehr aus Frankfurts Geschichte bekommt ihr auch auf meinem Instagram-Kanal, damals in Frankfurt. Dort erfahrt ihr jeden Tag Neues aus der Geschichte der Stadt, die so facettenreich ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.